ein Drittel aller Herzinfarkte bei Frauen geschehen vor dem 60. Lebensjahr und ungefähr die Hälfte aller Herzinfarkte bei den Männern vor dem 60. Lebensjahr. Also es ist keine Oma- und Opa-Erkrankung. Gerade wenn man bedenkt, dass wir alle ja auch mit 60 heutzutage eigentlich noch total jung sind. Ne? Mhm. Wir werden alle älter. Also das heißt, diese Erkrankung merkst du oft nicht. Und das ist so ein bisschen das Trügerische, vor der wir auch am meisten Angst haben, weil die halt im Endstadium halt tödlich ist.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Jenny Knäble und wir erkunden gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir sprechen über Themen wie Ernährung, Mental Health, Beauty und über Frauengesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Hallo ihr Lieben, wir sprechen heute über ein sehr wichtiges Thema, das leider bei unserer Gesundheit viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und ich möchte mit einer krassen Statistik starten. Jedes Jahr sterben mehr Frauen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als an allen Krebserkrankungen zusammen. Trotzdem hat jede Frau mehr Angst vor Brustkrebs als vor einem Herzinfarkt. Frauenherzgesundheit, das ist ihr Herzensthema, muss man sagen, buchstäblich. Herzlich willkommen, liebe Dr. Katharina Hamm, schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Jenny, ich freue mich, hier zu sein.
Herzlich willkommen hier im Healthwise Podcast. Du bist Kardiologin, jetzt haben wir noch ein Wortspiel, aber es war gar nicht geplant. Du hast dir das Thema Frauenherzgesundheit zu Herzen genommen, muss man sagen. Wann wurde dir bewusst, dass da bei uns Frauen, was dieses Thema angeht, einfach zu wenig Bewusstsein, zu wenig Awareness da ist?
Also in meiner täglichen Arbeit als Kardiologin widerfährt mir das eigentlich jeden Tag, dass die Awareness bei Frauen zu gering ist. Und ich hatte tatsächlich irgendwann vor 7, 8 Jahren hatte ich so einen Knackpunkt. Da habe ich angefangen, als interventionelle Kardiologin im Herzkatheterlabor auch Eingriffe zu machen, sprich Herzinfarkte akut zu versorgen. Und da ist mir oft aufgefallen, dass die Frauen erstens immer massiv geschockt waren davon, wenn man ihnen gesagt hat, das war ein Herzinfarkt, weil sie immer dachten, was? Ich als Frau, ich dachte, das kriegen Frauen gar nicht. Und zweitens waren die Frauen irgendwie immer total schlecht dran. Denen ging es viel schlechter. Die sind auch häufiger mal gestorben. Und das hat mich so ein bisschen schockiert. Dann habe ich irgendwie gemerkt, die haben das gar nicht auf dem Schirm. Ne? Die haben Herzgesundheit irgendwie nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich mich weiter mit dem Thema befasst und bin zu den ganzen Geschlechterunterschieden tatsächlich gekommen in der Kardiologie.
Mhm. Woran liegt es, dass das eigentlich so ein männerbehaftetes Thema ist und sag ich mal, dass so ein Herzinfarkt bei Frauen eher oft auch abgetan wird oder man gar nicht auf die Idee kommen könnte, dass wir Frauen auch sowas haben könnten?
Nun, da muss man so ein bisschen zurückgehen, tatsächlich in die Historie. Und es war tatsächlich so, dass jahrelang der sogenannte Bikini-Approach galt für die Frauengesundheit. Da dachte man tatsächlich, die hauptsächliche Gesundheit spielt sich an den reproduktiven Organen ab, ne? Also Brust und der quasi die gynäkologischen Erkrankungen. Frauenherzgesundheit war lange Zeit kein Thema. Natürlich vor 200 Jahren oder auch noch vor 100 Jahren. Wir wurden ja nicht so alt, ne? Und oft sind die Frauen natürlich viel früher gestorben. Oft im Wochenbett oder an Infektionserkrankungen gestorben, Anfang des letzten Jahrhunderts, und waren einfach auch, sind zu jung gestorben, um überhaupt Herzerkrankungen zu entwickeln. Mhm. Na, somit, dadurch, dass wir immer älter werden, entwickeln wir natürlich auch mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und dazu kommt, dass natürlich auch jahrelang die gesamte Forschung und Medizin ein sehr männerdominiertes Fach war. Und somit tatsächlich Frauen weder als Patientin noch als Forscherin oder Medizinerin irgendwie was zu sagen hatten tatsächlich.
Mhm. Was ich auch spannend finde, Katharina, ich habe gestern interessanterweise einen Post gesehen von einer Mutter bei Instagram. Das war auf so einem Frauen-Account, wo es viel um Frauenthemen, Mama-Themen und so weiter ging. Und die gesagt hat, sie hatte einen Hirntumor und wurde von dem Arzt über Jahre hin immer abgetan als, naja, sie haben Stress, sie sind müde, passt schon alles, machen sich nicht verrückt. Und die jetzt, sagen wir mal, eine große Kampagne gestartet hat und sagt, ich wurde nicht ernst genommen, weil ich eine Frau bin. Ist das ähnlich auch beim Thema Herzgesundheit, dass Frauen da oft einfach nicht ernst genommen werden? Aus welchen Gründen auch immer?
Das ist tatsächlich so. Und ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber ein Punkt ist auf jeden Fall, Frauen reden etwas mehr, wenn sie ihre Symptome beschreiben. Mhm. Also wenn ich jetzt den Patienten frage, haben sie Brustschmerz? Ja. Mhm. Punkt. Wenn ich die Frau frage, haben sie irgendwie hier so einen Brustschmerz? Ja, aber also es zieht auch hinten im Kopf so ein bisschen, dann habe ich das und die beschreibt viel mehr. Und dadurch es gibt so eine Studie, die tatsächlich gezeigt hat, ungefähr, wir hören 18 Sekunden zu als Ärzte und dann unterbrechen wir die Patienten das erste Mal. Und wenn die natürlich jetzt irgendwie über 18 Sekunden durchredet und auch, die bringt uns so ein bisschen auf die falsche Fährte und dann können wir das nicht mehr einordnen. Und ich glaube, dass das viel tatsächlich mit der Kommunikation zu tun hat. Wir wissen zum Beispiel auch spannenderweise, dass Ärztinnen auf die Symptome der Frauen ernster nehmen als Ärzte. Also, dass Frauen können einfach besser zuhören und wir schaffen es vielleicht auch so ein bisschen, die wesentlichen Dinge rauszupicken, wohingegen ein männlicher Arzt häufiger vielleicht einfach mal genervt ist und einfach nach 10 Sekunden sagt, Gott, die redet so viel, die kann ja überhaupt nichts am Herzen haben, die ist einfach total Psycho. Und das sehe ich natürlich auch wirklich, es passiert jede Woche wieder in der Klinik, dass Patientinnen kommen, die ihre Beschwerden schon seit Wochen haben und die einfach immer nur als Psycho abgestempelt wurden. Und das ist wirklich, das ärgert mich und das macht mich nahezu fast, also das treibt mich wirklich um und es tut mir auch wirklich total leid, weil das kostet den Frauen gesunde Lebensjahre, Herz, Muskelzellen und im Zweifel auch das Leben, ne, wenn das so ist. Und sicherlich ist nicht jedes Zimperlein ein Herzinfarkt, aber wir Ärzte müssen mal lernen, wieder zuzuhören und Frauen beschreiben die Symptome halt oft anders. Das ist halt einfach Fakt und das ist halt nicht nur bei den Herzerkrankungen so, sondern wie du sagst, häufig auch bei anderen Erkrankungen so.
Aber super spannend, das überhaupt mal von dieser Seite zu beleuchten und auch, dass es Menschen gibt wie dich, die sich dem Thema annehmen, weil auch ich muss gestehen, bevor wir gesprochen haben, war das Thema bei mir jetzt nicht unbedingt auf dem Radar und wenn ich ehrlich bin, habe ich mich auch tatsächlich noch nie um mein Herz gekümmert oder habe mal überhaupt überlegt, muss ich das mal irgendwie testen lassen, gibt es Dinge, die ich einnehmen muss oder was ich nicht machen darf, da geht es bestimmt auch vielen von euch so, die gerade zuhören. Deswegen finde ich es schön, dass wir heute drüber sprechen.
Also zum Frauenarzt gehst du jedes Jahr, oder?
Ja, aber auch da muss ich sagen, bin ich sehr nachlässig. Tatsächlich so in den Schwangerschaften hat man das, habe ich immer gesagt, habe ich so meine Besuche ausgereizt und danach denk mal, jetzt habe ich das erstmal weg. Aber auch das muss man sich tatsächlich in den Kalender eintragen. Ja? Früher habe ich immer bei meiner Mutter gesagt, Mama, das musst du doch alles machen. Du musst doch mal zum Arzt und regelmäßig. Mhm. Und meine Mutter hat auch mal gesagt, ja, macht sie. Und sie hat so keine Zeit und muss arbeiten und Kinder und alles so. Und man ertappt sich ja in vielen Dingen dann oft wieder. Mhm. So wie auch die Eltern.
Ja.
Ne? So. Und jetzt hat man selber merkt man selber, dass man einfach wenig Zeit hat und schiebt sich als Frau oder Mutter dann oft auch hinten an. Ja, hinter alle. Also meine Kinder haben alle U-Untersuchungen. Der Mann war auch beim Arzt. Ja, die Eltern.
Der Hund war beim Tierarzt.
Der Hund war beim Tierarzt. So erst letzte Woche wieder, aber was ist eigentlich mit mir? Da hast du recht. Und ich finde auch spannend, du hast eine ganz interessante, nennen wir es mal, Sichtweise mitgebracht und zwar aus den 70er Jahren, ich lese mal vor, das ist wirklich, also da habe ich echt gedacht, okay krass, das war wirklich so. Frauen wurden in den 70er Jahren sogar dafür verantwortlich gemacht, dass Männer einen Herzinfarkt bekommen. Warum?
Das ist tatsächlich wirklich schockierend, als ich das auch das erste Mal gelesen habe. Als ich zu dem Thema habe ich ja natürlich sehr viel recherchiert und das war tatsächlich so, dass wirklich renommierte medizinische Fachjournale, wirklich, das sind die hochrangigsten, wo wir alle drin publizieren wollen. Und die haben tatsächlich wissenschaftliche Arbeiten geteilt, wo drin stand, dass die Frau mitverantwortlich ist für den Herzinfarkt beim Mann, weil wir Frauen einfach zu viel von den Männern fordern im Haushalt. Und es gab zum Beispiel in den 60er Jahren auch spezielle Kochkurse für Frauen in den USA, die dann quasi für den Liebsten spezielle Kost zubereiten sollten, damit die Herzgesundheit noch besser gepflegt wurde für ihn. Also wie gesagt, die Herzgesundheit manifestierte sich quasi nur beim Mann, aber bei der Frau selber überhaupt gar nicht. Wir sind also quasi auch so vielleicht ein bisschen erzogen worden, dass das gar nicht unser Thema ist.
Toll, dass du auch so Hintergründe mitbringst, auch historisch, weil man versteht dadurch so ein bisschen mehr vielleicht auch, warum der Stand jetzt so ist, wie er eigentlich ist. Jetzt wollen wir natürlich wissen, Katharina, was sind die häufigsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die uns Frauen betreffen? Oder wie merke ich denn jetzt, wenn ich jetzt hier so sitze, würde ich jetzt behaupten, mir geht's gut? Würde ich es überhaupt merken, wenn mit meinem Herzen was nicht stimmt?
Ja und nein, kommt auf die Erkrankung tatsächlich drauf an. Also so die häufigste Erkrankung, die wir generell haben in der Herzmedizin, ist die sogenannte koronare Herzerkrankung. Das sind quasi, wenn sich nach und nach so Ablagerungen in den Gefäßen bilden, also wenn wir verkalken quasi, sage ich immer. Und dieser Prozess fängt tatsächlich schon viel früher an, als die meisten denken, weil der tut nicht weh. Wenn sich in unseren Gefäßen Cholesterin und Entzündungszellen einlagern über Jahre hinweg, das merken wir nicht. Wir merken erst, wenn das Ganze quasi sich in einem Herzinfarkt äußert oder wenn die Verengung so hochgradig ist, dass das Blut nicht mehr richtig fließt in den Herzkranzgefäßen. Und wir wissen zum Beispiel auch ganz spannend aus Daten von gefallenen Soldaten, dass sie wurden dann obduziert aus dem Vietnamkrieg und so weiter, hat man wirklich große Untersuchungen gemacht. Das waren natürlich jetzt hauptsächlich Männer. Die haben schon mit 20, 25 tatsächlich erste Ablagerungen. Ne? Also man sagt ja immer, Herzerkrankung ist so Krankheit von Oma und Opa. Mhm. Aber tatsächlich ein Drittel aller Herzinfarkte bei Frauen geschehen vor dem 60. Lebensjahr und ungefähr die Hälfte aller Herzinfarkte bei den Männern vor dem 60. Lebensjahr. Also es ist keine Oma- und Opa-Erkrankung. Gerade wenn man bedenkt, dass wir alle ja auch mit 60 heutzutage eigentlich noch total jung sind. Ne? Mhm. Wir werden alle älter. Also das heißt, diese Erkrankung merkst du oft nicht. Und das ist so ein bisschen das Trügerische, vor der wir auch am meisten Angst haben, weil die halt im Endstadium halt tödlich ist. Ne? Da gibt es natürlich noch weitere Erkrankungen, die jetzt, gerade wenn du das als Frau ansprichst, wir Frauen merken häufig so mit Eintritt der Wechseljahre, dass es ein bisschen anfängt zu holpern und zu stolpern. Mhm. Herz stolpern, da ein Extraschlag. Dann ist natürlich dann das Vorhofflimmern, was jetzt nicht mit den Wechseljahren zusammenhängt, aber Herzrhythmusstörungen werden allgemein hin, auch je älter wir werden, häufiger. Das merken wir. Und dann gibt es natürlich noch Erkrankung des Herzmuskels, wie zum Beispiel Herzmuskelentzündung war in der Corona-Pandemie ein ganz breites Thema. Ne? Da hatte jeder Angst vor einer Herzmuskelentzündung. Die merken manche und merken manche halt auch nicht. Das kann total trügerisch sein, weil die Symptome oft nicht so eindeutig sind. Ne? Luftnot, Herzstolpern, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, das können alle Symptome sein, ist aber halt jetzt nicht so eindeutig Herz zuzuordnen oft. Mhm. Ne? Und ja.
Sind diese Erkrankungen, die du gerade aufgezählt hast, bei Männern und Frauen gleich?
Nee, tatsächlich ist es so, dass die koronare Herzerkrankung, von der ich schon gesprochen habe, also die pathologischen Einlagerungen in die Gefäße, die nachher den Herzinfarkt auch machen, da ist es so, Männer haben das häufiger, also in der Statistik bekommen Männer häufiger eine KRK. Wir Frauen sind auch vor der Menopause noch ziemlich gut davor geschützt. Aber tatsächlich trotzdem, auch wenn wir Frauen seltener eine KRK oder einen Herzinfarkt bekommen, sterben wir frappierenderweise häufiger dran. Also unsere Sterblichkeit ist höher an einem Herzinfarkt, eben wegen der ganzen Sachen, fehlende Wahrnehmung und so weiter. Deshalb sind Herzerkrankungen, also gerade diese Erkrankung ist bei Männern häufiger, aber bei Frauen häufig dann fast bösartiger, kann man sagen.
Mhm. Gibt es denn auch Themen, zum Beispiel bei uns Frauen ist ja immer gerade so, wenn die Wechseljahre anstehen oder man mittendrin ist oder vielleicht auch schon durch ist, das Thema Hormone ist ja, sagen wir mal, auf viele Krankheiten auch ausweitbar. Ist das auch etwas, was bei der Herzgesundheit bei Frauen mit reinspielen kann?
Ja, ein Grund, warum wir eben später auch Ablagerungen an den Gefäßen entwickeln und insgesamt weniger koronare Herzerkrankungen haben, ist sicherlich, dass wir, ich sage immer, unseren Slow-Aging-Hero Östrogen haben, ja, der uns wirklich tatsächlich vor der Menopause ziemlich gut vor Herzerkrankungen schützt, weil viele denken auch immer nur, Östrogen ist nur irgendwie Brüste und Geschlechtsorgane, aber tatsächlich hat ja jede Zelle irgendwie Östrogenrezeptoren und so auch das Herz und auch die Blutgefäße und Östrogen hat da wirklich ganz tolle Effekte, die man sich eigentlich nur wünschen kann. Das macht nämlich die Gefäße total geschmeidig und weit und das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum wir nach der Menopause, also postmenopausal, häufiger Bluthochdruck bekommen, weil die Gefäße nicht mehr so smooth und geschmeidig sind, weil uns das Östrogen eben fehlt. Natürlich ist auch der Aging-Prozess einfach durch das Alter natürlich, der dazukommt, aber wir haben es schon vor der Menopause eigentlich ganz gut mit den Hormonen. Und ich sage immer, wie so oft im Leben, wir wissen Dinge oft erst zu schätzen, wenn wir drohen, sie zu verlieren. Ja? Also somit oft denken wir erst drüber nach, wie toll das ist, dass wir das haben, wenn wir es schon so irgendwie
durch
so ein bisschen fast durch sind mit dem Thema. Ja.
Ich hatte gestern ein Telefonat mit einer lieben Bekannten und die hat mir erzählt, dass ihre Mutter leider ins Krankenhaus musste, sehr akut, auch wegen Herzproblemen. Und wir hatten jetzt auch nochmal gesprochen heute Morgen und sie hat mir die ganze Geschichte mal erzählt, weil ich fand das jetzt auch spannend mit Bezug auf das Gespräch heute mit dir. Und da ging es um das Thema Diabetes. Also die Mutter hatte lange Diabetes und irgendwie hat es auch keiner so wirklich ernst genommen. Sie selbst hat zwar schon so ein bisschen drauf geachtet, aber naja, auch nicht so richtig. Ja, es passt schon alles irgendwie. Und dann war das wirklich wie ein Schlag. Da gibt es auch keine Vorankündigung. Ist es auch etwas, was du in deiner Arbeit beobachtet hast, dass das zusammenspielt?
Ja, also Diabetes zählt ja zu den Hauptrisikofaktoren für Herzerkrankungen oder gerade auch für diese Ablagerung in den Gefäßen. Und Diabetes ist so ein bisschen auch wie Herzerkrankung, merken wir halt lange Zeit lang nicht, weil auch die Symptome tatsächlich total subtil sein können. Und aber der Diabetes entwickelt sich ja auch über Jahre. Der fängt mit einer Insulinresistenz an, schon 10 Jahre vorher. Und eigentlich könnte man da so früh so gut eingreifen, wenn man halt gewisse Werte kontrolliert am Lifestyle arbeitet. Und gerade der Diabetes ist zum Beispiel für die Frauen noch ein viel, also ist schwerer gewichtet als Risikofaktor nochmal, als, also schädigt die Frauenherzen sogar noch mehr als die Männerherzen. Deshalb sollten wir dringlichst vermeiden, Diabetes zu kriegen. Das ist wirklich einer quasi unserer Haupt-5 Risiken fürs Herz.
Mhm. Das ist so ein bisschen Status quo jetzt gerade, wo wir sind. Und wenn wir dich hier heute haben, Katharina, wollen wir natürlich auch wissen, was können wir jetzt konkret wirklich tun für alle, die sich, wie ich jetzt auch ein bisschen ertappt fühlen und sagen, ach du lieber Gott, da habe ich mich ja noch nie drum gekümmert. Und das ist ja auch deine Mission. Kümmert euch, Leute. Zumindest guckt mal, wie ihr gesundheitlich aufgestellt seid. Gibt es Untersuchungen, die wir Frauen regelmäßig durchführen sollten?
Ja, eine spezielle Herzvorsorge gibt's ja in dem Sinne eigentlich gar nicht, ne? Also ich weiß, wir haben gerade mit der Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, haben wir tatsächlich versucht, es wurde, sollte jetzt das neue gesunde Herzgesetz, sollte auf den Weg gebracht werden, zusammen mit Karl Lauterbach. Aber anscheinend wird das jetzt blockiert von den Krankenkassen, weil die sagen, es ist alles irgendwie...
Wahnsinn.
Nicht wirklich wollen, es kostet natürlich Geld. Mhm, die wollen quasi, die wollten eigentlich Check-up-Untersuchungen mit 35, 40 und 50, wollten, dass man Blutwerte mehr kontrolliert. Aber natürlich sagen die Krankenkasse, Prävention muss schon viel früher stattfinden. Haben sie auch natürlich recht, ne? Weil mit Equipment Lifestyle viel machen. Aber trotzdem, ich fände es natürlich persönlich super, wenn man niederschwellige Angebote hätte und Herzchecks machen würde. Weil ich sage immer, wer sucht, der findet.
Ja.
Und deshalb empfehle ich aber jetzt jedem zum Beispiel den Check-up ab 35. Den gibt es von der Krankenkasse bezahlt, da werden Laborentnahmen, also wird Blut abgenommen. Im Idealfall wird noch ein EKG geschrieben. Vielleicht wird manchmal sogar noch ein Belastungs-EKG gemacht. Das ist aber auch nicht immer standardmäßig dabei. Und der das macht der Hausarzt in der Regel und der bespricht mit dir dein individuelles kardiovaskuläres Risiko. Der fragt dich deine Risikofaktoren ab, die es gibt und sagt, schätzt das so ein bisschen ein. Das ist schon mal, finde ich, eine gute Sache und das sollte jeder mit 35 auch wahrnehmen, weil das wird auch viel zu wenig wahrgenommen. Natürlich ist ja auch immer unterschiedlich, wie mit den Werten dann umgegangen wird, die erhoben werden. Ja, aber ich sag immer, ich habe mal so einen guten Spruch, ich sag immer, spätestens so als Frau, wenn du vorm Kosmetikregal stehst und so instinktiv zu Anti-Aging-Produkten greifst, dann solltest du deine Werte wissen und dazu gehört, deinen Blutdruck solltest du kennen, du solltest deine Cholesterinwerte kennen, idealerweise noch mit dem Lipoprotein klein a, auch so einem speziellen Marker, du solltest deinen Blutzucker-Langzeitwert kennen. Das sind quasi so die drei Basics. Du solltest natürlich dir auch im Klaren drüber sein, was ist in meiner Familie? Gibt es irgendwie familiäre Risiken? Weil wir wissen natürlich auch, eine gewisse Genetik ist dabei, ne? Wenn Vater, Mutter schon früh am plötzlichen Herztod, sprich vor dem 60. Lebensjahr am plötzlichen Herztod oder Herzinfarkt verstorben sind oder einen Herzinfarkt früh hatten, das hat auch einen Einfluss auf deine Gesundheit, ja. Und da ist es einfach so, je besser, je früher wir die Awareness haben, desto besser.
Weil du es gerade ansprichst mit familiären Vorerkrankungen auch oder Parallelen. Ich finde ja immer, aber das ist vielleicht auch so eine Denke noch von früher, die ich eben so im Kopf habe, ist einfach Herzinfarkt, da wird immer gesagt, der hatte Stress oder die, auch da, ne?
Der gestresste Manager.
Der gestresste Manager, psychische Belastung, gestresst, zu viel Arbeit, ist nie runtergekommen. So, das ist eigentlich immer, geht immer so einher. Irgendwie viele andere, sagen wir mal, Komponenten werden da oft gar nicht aufgelistet.
Nee, du musst dir überlegen, was Stress mit deinem Körper macht, ne? Stress reguliert gewisse Hormonsysteme hoch, die letztendlich dazu führen, dass dein Blutdruck ansteigt, dass sich aber auch tendenziell dein Blutzuckerspiegel schlechter verhält und dass dein Herzschlag erhöht ist. Und all das hat wieder einen Einfluss auf dein Risiko für Herzerkrankungen, weil das alles drei, weder einen hohen Blutdruck noch einen hohen Puls, noch hohe Blutzuckerspiegel, mag dein Herz, mag deine Gefäße.
Ist es denn so, weil wir ja immer drüber sprechen, dass wir heutzutage alle irgendwie gestresst sind, ob das jetzt berufstätige Männer und Frauen sind, ob das Mütter und Väter sind, die zu Hause mit den Kindern sind, was ja nur auch jetzt nicht gerade, sagen wir mal, zur Entspannung beiträgt. Ich habe da auch mal gelesen, wie da der Puls auch hochgeht bei Kindern, ne? Wenn die da, sage ich mal, Rambazamba machen. Also gibt ja die verschiedensten Punkte im Leben, wo man auf unterschiedliche Arten gestresst ist. Und irgendwie sind wir ja in der heutigen Gesellschaft gefühlt alle immer gestresst, ne? Ist es auch etwas, das dazu führt, dass immer mehr Menschen kranke Herzen bekommen?
Ja, also die Psyche spielt wirklich eine unglaublich große Rolle. Also ich kann da auch einen schönen Fall aus der Klinik berichten. Tatsächlich, ich hatte wirklich neulich eine sehr junge Patientin, die war noch jünger als wir beide und die hatte wirklich einen richtigen klassischen Herzinfarkt. Ja, es hat natürlich auch ewig gedauert, bis sie an der richtigen Stelle ankam bei uns, ja, weil natürlich auch wieder alle gesagt haben, die spinnt. Und ich habe keinen Risikofaktor gefunden, gar nichts. Also ich habe wirklich, ihre Laborwerte waren super. Es gibt ja noch frauenspezifische Risikofaktoren, alles nichts. Aber dann hat sie mir nachher halt erzählt, ich hatte 3 Jahre lang den Stress meines Lebens wegen Trennung, Scheidung und so weiter. Ne? Und dann, das vergisst man manchmal, was das psychisch, gerade wenn du dann noch als Mutter alleinerziehend bist, irgendwie auch finanziell wirklich Sorgen hast. Ne? Also so das, das sind wirklich Sachen, wenn das über Wochen und Jahre besteht und du dauergestresst bist, ist das natürlich schlecht fürs Herz. Aber ich sag mal so, ich glaube, wir sind alle irgendwie gestresst, aber wir haben ganz gute Coping-Strategien und können das ganz gut kompensieren, weil wir ja doch auch mal wieder durchatmen können, mal irgendwie in Urlaub fahren und sowas. Es gibt halt Menschen, die können sich das nicht leisten und die sind, ja, das ist, Herzerkrankung ist ja auch so ein bisschen so eine soziale Geschichte, ne? In den unteren sozialen Schichten ist es tatsächlich so, dass natürlich, da gibt's noch mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil das hat auch viel mit Zugang zum Gesundheitssystem und Bewusstsein für Herzerkrankungen, unbewusste Lifestyle-Entscheidungen zu tun. Und da vergessen wir häufig, was da der Stress halt irgendwie auch bewirkt auf Dauer. Ne? Aber ich glaube, die Herzerkrankungen haben jetzt nicht zugenommen, weil wir alle gestresster sind, sondern weil wir ungünstigen Lifestyle haben.
In vielen, sagen wir mal, Punkten im Leben ja tatsächlich.
Genau, ne? Und ich meine, die heutige Gesellschaft macht es uns ja total schwierig. Also es ist ja schwierig. Ne? Wir sind alle dauergestresst. Es werden ungesunde, tendenziell ungesunde Lebensmittel beworben. Dazu sind wir, haben wir soziale Medien, die uns tendenziell vom Schlaf abhalten und uns tendenziell unzufriedener machen, weil wir immer sehen, da ist jemand, der noch höher, weiter, besser springt und wir uns schlecht fühlen dadurch. Also ich glaube, es ist tatsächlich total schwierig. Und es ist in der heutigen Zeit vielleicht noch wichtiger, eine stabile, gesunde Psyche zu haben. Das ist vielleicht das, was ich jetzt damit sagen will, weil ich glaube, es ist nicht unbedingt einfacher geworden.
Ja, absolut. Das hast du eigentlich schön zusammengefasst. Mental Health ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Und man sieht ja auch, was das tatsächlich für einen Impact auf Gesundheit, Körper, Psyche und so weiter hat. Ja, also da bin ich bei dir. Lass uns noch mal weiterreden. Was können wir tun, Katharina? Wir haben eben schon angesprochen, welche Untersuchungen kann man durchführen lassen, ja, um da zumindest mal zu schauen, geht's mir gut? Welche Rolle spielt die Ernährung? Du hast Superfoods mitgebracht, wo du sagst, die sind speziell für die Herzgesundheit. Da tut man auf jeden Fall schon mal was Gutes.
Genau, also wie gesagt, jeder sagt ja, gesunde Ernährung ist wichtig, aber was, also wir Kardiologen, wir lieben eine spezielle Ernährungsweise, die heißt die DASH-Diät, das ist übersetzt Dietary Approach to Stop Hypertension, das ist im Prinzip eine mediterrane Ernährungsweise.
Ich muss mal Kurs belegen, um das auszusprechen.
Die,
okay,
habe ich oft geübt, die tatsächlich Limits für den Salz und für den Alkoholkonsum quasi auferlegt. Und das ist so die Ernährungsweise, die wir generell als Kardiologen propagieren, die gesund ist. Und dann gibt es natürlich tatsächlich noch ein paar Superfoods. Also ich persönlich habe so ein Lieblingsgemüse, die rote Beete. Alle, die mir auf Insta folgen, wissen das auch. Die sind schon völlig genervt, weil rote Beete wird überall mit reingemixt. Weil rote Beete wirklich was total Tolles macht. Die bewirkt, dass sich unsere Gefäße erweitern, die Muskulatur besser durchblutet wird. Und wenn du zum Beispiel mal auf einen Marathon fährst, musst du mal gucken, in den ganzen Supermärkten drumherum oder Shops ist überall rote Beete-Saft ist ausverkauft, weil die dopen sich alle mit rote Beete, weil das auch die Leistungsfähigkeit verbessert und die Regeneration beschleunigt und so weiter. Also rote Beete ist wirklich ein super Tipp. Zum Beispiel 200 Milliliter rote Beete-Saft pro Tag senken deinen Blutdruck um 4 bis 5 Millimeter Hg. Das ist wirklich ganz gut. Das ist so fast wie eine Tablette im Prinzip. Problem ist halt der Geschmack auf Dauer wahrscheinlich, aber rote Beete auf jeden Fall super und wir lieben alles, was so dunkle Farben hat. Auch Beeren sind super Foods, Heidelbeeren, Himbeeren haben alle tolle antioxidative Eigenschaften, die super für unsere Gefäße und fürs Herz sind.
Don'ts, du hast eben schon gesagt Salz.
Genau.
Das hat mich ein bisschen überrascht, weil eigentlich man spricht immer über Zucker, aber spannend finde ich, dass du jetzt auch Salz sagst.
Ja, tatsächlich gibt es auch da eine super Studie, die vor, die letztes Jahr, glaube ich, veröffentlicht wurde, dass allein im Jahr 2019 über 120.000 Menschen an falscher Ernährungsweise gestorben sind, vorzeitig gestorben sind. Ja, also sprich, wenn du dich schlechter ernährst, stirbst du früher. Und die Hauptfehler sind tatsächlich, dass zu wenig Vollkornprodukte gegessen werden und dass zu viel Salz gegessen wird.
Tatsächlich.
Und Salz haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Also ich meine,
ja, man guckt eigentlich immer auf den Zucker, ne?
Ja, der Ausspruch so, du bist das Salz in meiner Suppe, heißt ja auch, wie das so, wie wichtig das Salz den Deutschen ist, die Prise Salz obendrauf. Aber was bedeutet zu viel Salz für unsere Gefäße, für unser Herz? Salz zieht tatsächlich quasi Wasser in die Gefäße rein. Dadurch hast du mehr Druck in den Gefäßen und einen erhöhten Blutdruck. Und deshalb ist es auch gerade für Menschen, die zu Bluthochdruck neigen oder hohen Blutdruck haben, total wichtig, auf ihren Kochsalzkonsum zu achten. Weil tendenziell essen wir alle viel zu viel Salz. Wir sind versalzen. Wir sollten eigentlich so 5 bis 6 Gramm pro Tag zu uns nehmen. Der Durchschnittsdeutsche, der nimmt so 10 bis 12 Gramm zu sich.
Oh, das ist ja schon drüber.
Zum Beispiel isst du Sushi regelmäßig?
Ja.
Magst du Sushi? Wusstest du, wie viel...
Die Sojasauce, ne?
Ja. Wie viel Salz ist in einem Esslöffel Sojasauce?
Nee. Sag mal.
Ungefähr die Hälfte deines Tagesbedarfs tatsächlich.
Oh, wow. In einem Löffel.
In einem Esslöffel Sojasauce. Deshalb empfehle ich auch. Also ich kaufe tatsächlich nur salzreduzierte Sojasauce, weil das ist wirklich krass.
Ah, die gibt's auch.
Es gibt
das
Salz,
ist ein guter Tipp.
Gibt's wirklich, also sag jetzt keine Namen, aber wirklich, wenn du in den Supermarkt gehst, gibt's das inzwischen, finde ich super. Einfach mal salzreduzierte Sojasauce.
Die Asiaten machen das ja immer so, ne? Mir hat mal jemand erzählt, also eigentlich gibt es da gar nicht Sojasauce. Nee. Die sagen immer, ihr macht das doch alles so geschmacksgleich. Es schmeckt doch alles nur noch eigentlich nach Sojasauce. Und das stimmt tatsächlich. Schmeckt ja eigentlich keinen Fisch mehr raus, keine Sachen, die eingerollt sind. Es schmeckt eigentlich alles nur nach Sojasauce.
Und ich habe einen Bekannten, der hat Bluthochdruck. Und er hat gesagt, immer wenn er Sushi isst, dann in der Nacht fühlt er sich überhaupt nicht gut. Und der hat Bluthochdruck. Und dann haben wir tatsächlich durch so eine Langzeitblutdruckmessung festgestellt, dass der, wenn der abends da sein Sushi badet in 3 Liter Sojasauce, dass der nachts hat der einen Blutdruck von 160, 170 gehabt, ne? Weil der einfach, das war total interessant und das wissen halt viele eben nicht. Und Kochsalz sparen klingt halt irgendwie total unsexy. Irgendwie eine salzarme Kost klingt total traurig. Aber
klingt so nach ohne Geschmack.
Ja,
aber es gibt ja auch extra Salz, also quasi so Bluthochdrucksalz.
Bluthrucksalz. Ja, super. Brauchst du eine super Marketingkampagne, habe ich dir eben schon erzählt. Ja. Sollte, finde ich, auch in jedem Haushalt stehen. Zum Nachsalzen super. Da ist quasi 1/3 des Natriumchlorids durch Kaliumchlorid ersetzt. Ah. Jetzt sagen viele, das schmeckt so ein bisschen metallisch. Ich schmecke tatsächlich den Unterschied, muss ich zugeben, nicht. Selbst meine Kinder nehmen das für ihr Frühstücksei und merken das nicht. Und das hat, gibt es auch in Studien untersucht, hat wirklich einen super Einfluss auf den Blutdruck, weil das senkt den Blutdruck und reduziert Schlaganfälle tatsächlich. Also es gab gerade in Asien benutzen ja Salzen die auch sehr viel und denen wurde Kaliumsalz in so einer Kohorte gegeben und die hatten dann 14-15% niedrige Schlaganfallrate und niedrigen Blutdruck als die, die normal weiter das normale Salz gegessen haben. Deshalb, ich weiß gar nicht, warum das bei uns nicht so propagiert wird, dieses Kaliumsalz. Aber natürlich gibt es auch tolle andere Alternativen. Man kann mit Kräutern super würzen. Mhm. Man kann sich so ein Selleriesalz selber machen mit getrocknetem Sellerie irgendwie. Wenn man keine Allergie hat gegen Sellerie jedenfalls, gibt es auch andere tolle Möglichkeiten. Aber ich finde, gerade Bluthochdruckpatienten, die freuen sich immer von mir, wenn sie diesen Tipp bekommen, weil viele wissen das irgendwie gar nicht, weil du findest das auch nicht in den Supermärkten.
Das stimmt tatsächlich. Und ich glaube, es ist ja auch immer, wenn man mal ehrlich ist, kennen viele auch bestimmt, da fühlt man sich ertappt, das ist so ein bisschen, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Also wenn ich immer so salze und so viel salze, dann mache ich das, weil es mir schmeckt. Aber ich glaube, also ich habe das zum Beispiel mal gemacht, wir haben auch mal eine Kur gemacht, eine Darmsanierung, da durfte auch nicht viel gesalzen werden. Da dachte ich erst, um Gottes Willen, das Ei, das schmeckt überhaupt nicht. Und jetzt durch die Kinder salze ich auch weniger oder vergesse es manchmal, ehrlich gesagt, weil es dann irgendwie schnell gehen muss, alle schreien schon essen. Und dann sitze ich am Tisch und merke, oh, habe ich irgendwie vergessen. Und jetzt habe ich ein paar Mal gemerkt, also ich mach's gar nicht mehr und es schmeckt nicht komisch. Ich glaube, man muss es eine Zeit einfach aussetzen. Das hat ja auch was mit den Geschmackssinnen zu tun, ne?
Genau, das ist ja wie beim Zucker. Wenn du mal zuckerfrei lebst und damit da was Süßes ist, hast du ja auch das Gefühl, irgendwie, das ist ja super süß. Und so ist das, glaube ich, mit dem Salz auch. Also mir geht es inzwischen sogar so, wenn ich Baguette esse oder sowas, ne? Das ist ja so der Klassiker. Gerade im Brot und Backwaren ist ja ganz viel verstecktes Salz drin. Dann denke ich mir, boah, das ist ganz schön salzig. Früher habe ich mir noch gesalzene Butter immer drauf gemacht.
Drauf.
Das kann ich, also ich kann das tatsächlich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch sich mit dem Alter jetzt irgendwie verändert hat, aber letztendlich, die Sachen, die Gerichte schmecken ja auch gut, wenn man gar nicht so viel Salz, weil dann kommt der Eigengeschmack, ist ja wie mit dem Zucker, da kommt so ein bisschen der Eigengeschmack vom Gemüse viel mehr durch, wenn man dem nicht jetzt so eine Salzhaube obendrauf macht. Ne?
Also und die Franzosen haben ja aufs Baguette schon reagiert, ne?
Tatsächlich, die Franzosen backen ihr Baguette seit letztem Jahr mit weniger Salz, weil sie auch gemerkt haben, wir müssen irgendwie diese Seuche von Bluthochdruck in den Griff kriegen.
Wow. Ein großes Thema bei der Gesundheit ist natürlich auch immer Sport, Katharina. Jetzt könnte man natürlich immer sagen, ja gut, also gesunde Ernährung ist super, ein bisschen Sport treiben ist auch super. So, das kann man ja so grundsätzlich als Haube überall oben drauf setzen. Gibt es denn, ich sag mal, bestimmte Übungen, die für unser Herz, also sollen wir dann auch noch Ausdauersport machen, der uns auch noch hochpusht oder sind eher entspannte Übungen wie Yoga besser? Also was könntest du da raten?
Ja, Bewegung ist ja einer der wichtigsten Themen für die Herzgesundheit neben der Ernährung, die leider viel zu wenig beherzigt werden. Ja, also statistisch gesehen bewegen sich in Deutschland nur 40-44% aller Menschen so, wie sie sich bewegen sollten pro Woche, nämlich 150 Minuten pro Woche. Also da haben wir noch ordentlich Luft nach oben, würde ich sagen. Und natürlich sagt jeder Arzt immer dem Patienten, bewegen Sie sich. Aber meine Erfahrung ist, die brauchen konkrete Anweisungen, was sie machen sollen. Ich finde wirklich ein riesen Gamechanger für unsere Frauengesundheit ist zum Beispiel das Krafttraining, ja, weil wir brauchen unsere Muskulatur, unsere Muskelmasse. Das ist quasi die Apotheke der Frau, sage ich immer, unsere Muskulatur. Und wir müssen, wie beim Essen, eine gemischte Platte ist am besten. Also von allem etwas, ne? Ein bisschen Cardio, Krafttraining, gerne auch was Entspannendes, Yoga, Pilates, Meditation, aber auch gerne mal ein bisschen HIIT-Training, also so hochintensives Training. Ne? Ist natürlich der Idealfall, schafft keiner pro Woche das alles, also wenige schaffen das pro Woche zu absolvieren, muss sich nicht schlecht fühlen. Ja.
Aber mein Gesichtszügen,
oh Gott, den lade ich nie wieder
aber ich
ein.
Ich finde das immer noch ein Motivator.
Nee, so. Aber gerade, was man halt wissen muss, wir Frauen verlieren aktiv Muskelmasse, schon ab dem 35. Lebensjahr pro ja, verlieren wir Muskelmasse ab 50, dann, wenn Östrogen weg ist, weil Östrogen ist tatsächlich unser Anabolika, ist quasi unser Testosteron, unser muskelaufbauendes Hormon. Und wenn wir das dann verlieren, dann verlieren wir noch mehr Muskelmasse. Und dem müssen wir tatsächlich quasi, da müssen wir angreifen und dagegen anarbeiten. Und deshalb ist Krafttraining so wichtig, weil es erhält uns die gesunde Muskelmasse, weil die Muskelmasse auch wichtig ist für ist nicht nur, ich sag mal, ist unser Schutzpanzer nach innen und nach außen, weil die Muskulatur produziert ganz tolle Substanzen, wenn sie bewegt wird, sogenannte Myokine, das sind so Muskelheilstoffe, sage ich immer. Und die haben ganz tolle Effekte auf den gesamten Körper, verbessern deinen Zuckerstoffwechsel, deinen Fettstoffwechsel. Deine Psyche dafür ist natürlich auch total wichtig. Ne? Das macht wirklich ganz viel an der Psyche. Aber auch fürs Herz ist das total wichtig. Verbessert die Durchblutung, es sprießen kleine neue Gefäße durch die Reize und so weiter. Also somit Krafttraining ist wirklich, finde ich, so mit der Gamechanger. Je älter wir werden, desto wichtiger wird Krafttraining.
Sehr, sehr spannend und mal wieder vielleicht auch für euch da draußen so, dass man sagt, okay, komm, jetzt packen wir es mal an. Weil das ist auch genau, das ist wie mit dem Essen mit allem. Man muss einfach mal den ersten Step machen und dann ist man da auch drin. Ich fühle mich jedes Mal gut, wenn ich Sport mache, aber es ist auch jedes Mal mein Gedanke, dass ich denke, oh,
es gab da auch eine ganz tolle Frauenstudie letztes Jahr, oder eine tolle Studie, nicht eine Frauenstudie, aber eine große Studie, die gezeigt hat, dass wir Frauen sogar noch effektiver sind beim Sport, dass wir sogar noch weniger Sport machen müssen und mehr davon profitieren als Männer. Und bei uns hat sich tatsächlich herausgestellt, dass für uns 2-3 Einheiten Krafttraining pro Woche für die Sterblichkeit, die Gesamtsterblichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu versterben, mehr sinkt, als wenn wir 6 Stunden pro Woche joggen gehen. Ne? Oh. Also diese Marathonläufer, das ist alles schön, ne? Aber kannst du dann immer sagen, also ich mache 2-3 Mal pro Woche Krafttraining.
Ist auch in Ordnung.
Ist genauso, also ist sogar besser tatsächlich. Ne? Also tatsächlich 2-3 Mal pro Woche Krafttraining hat die Sterblichkeit um über 50% reduziert, wohingegen 6 Stunden Cardio machen, wirklich quasi jeden Tag 1 Stunde joggen gehen, was sehr zeitaufwendig ist, finde ich, ist nicht so effektiv.
Jetzt hast du mich. Ja. So. Morgen geht's los.
Sehr gut. Dann kann ich jetzt gehen.
Da hast du eine Mission für heute schon mal
Mission
erfüllt.
Completed.
Vielleicht seht ihr es auch so. Das, ja, tolle Ansichten hast du mitgebracht, Katharina. Auch eine Statistik noch von dir. Ein Großteil aller Herzerkrankungen wäre vermeidbar. Longevity ist Herzgesundheit. Wir haben es ja so ein bisschen eben schon angesprochen, was man alles in seinem Lifestyle, sagen wir, optimieren kann. Ja, wir wollen ja auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, wir wollen ja einfach nur Tipps mitgeben und der ein oder andere kann, sag ich mal, da anknüpfen, wo er sagt, das passt für mich. Longevity ist immer ein großer Begriff, der natürlich auch immer mehr kommt, der aber auch, wie ich finde, unfassbar wichtig ist und der auch lange so ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Das war immer so ein bisschen, ach, dieses neumodische Longevity. Ne? Longevity in Kombination mit Herzgesundheit. Wie können wir gesund altern mit einem gesunden Herzen?
Ja, Langlebigkeit ohne Herz-Kreislauf-Gesundheit geht halt nicht. Ne? Also die Faktoren, die sich positiv auf unser Herz-Kreislauf-System auswirken, wirken sich halt auch auf die Langlebigkeit positiv aus. Ne? Und dazu zählt halt die Vermeidung von Risiken. Und ich sage immer, 60-70, also wahrscheinlich sogar noch mehr, aller vorzeitigen Herzerkrankungen wäre wirklich vermeidbar durch ein gesunden Lifestyle, durch Vermeidung von zu hohen Blutzuckerspiegeln, durch ein gesunden Cholesterinspiegel, der nicht zu hoch ist, nicht zu hohes LDL-Cholesterin. Dann spielt natürlich auch ganz viel Entzündung. Also wir sprechen ja mal von Inflammaging, also die Mikroinflammation, die auch in den Gefäßen drin ist, die tatsächlich auch für die Ablagerung verantwortlich ist. Die beeinflusst sowohl unser Herz-Kreislauf-System als auch die Langlebigkeit. Und oxidativer Stress und die ganzen Vorgänge. Das hat wirklich viele gemeinsame Komponenten, die gute Sache ist. Wenn du Herzpflege machst, machst du gleichzeitig was für deine Longevity, ne? Weil es wirklich für alles gleichzeitig gut ist. Und gerade die Vermeidung der Hauptrisiken, ich sage mal, also wirklich Rauchen, ne? Raucherinnen leben im Schnitt 13 Jahre weniger als Nichtraucherinnen. Das ist das Allererste, ne? Und trotzdem rauchen immer noch so viele. Und auch wenn es weniger wird, aber die fangen jetzt alle an mit diesen Vaping-Devices, die sind auch nicht gut für unsere Gefäße, ne? Und das werden wir in ein paar Jahren sehen, wie sich das langfristig auswirkt. Und es ist irgendwie auch eine Einstiegsdroge. Aber wirklich rauchen sollte man lassen, wirklich den Diabetes vermeiden. Mit der körperlichen Aktivität kann man wirklich so viel machen. Sport hat so einen großen Einfluss, weil es eben diese ganzen Risikofaktoren auch gut trifft. Man verhindert halt, dass der Blutzucker zu hoch ist. Mhm. Man verhindert, dass man zu hohen Blutdruck kriegt.
Was ist mit Alkohol? Weil es gibt ja diese schöne Aussage, da weiß man mal nicht, ob sich die jemand irgendwann mal schön geredet hat oder ob es dafür wirklich, sagen wir mal, fundiertes Wissen gibt. So ein Glas Rotwein am Abend, der ist sogar für die Gesundheit gar nicht so schlecht.
Ja, da muss ich jetzt total enttäuschen und leider schmeckt dir heute Abend dein Glas Rotwein nicht mehr, wenn ich dir jetzt sage, dass diese Studie längst überholt ist und wir tatsächlich wissen, dass das Glas Rotwein nicht die Herzgesundheit fördert. Das war leider eine bisschen selektierte Patientenkohorte, an der das halt untersucht wurde, ja, weil das sind die in den oberen sozialen Schichten, die jeden Abend ihr Glas Rotwein getrunken haben, verglichen mit halt, also die ist nicht mehr aussagekräftig leider, die Studien. Mhm. Wir wissen tatsächlich, dass fürs Herz am besten kein Alkohol ist und natürlich kannst du dein Glas Wein trinken, aber dann red dir bitte nicht ein, du machst damit Herzpflege. Mhm. Ne? Also dann ist es Genuss. Das ist okay, weil ich bin, also jeder trinkt, also ich trinke auch gerne ab und zu mal ein Glas Wein, aber...
Und zumindest wissen, was man tut und wie mit allem im Leben in Maßen.
Genau, ja? Weil jeder Tropfen tatsächlich sowohl schlecht für die Longevity ist, als auch für unser Herz-Kreislauf-System.
Mhm. Zum Thema Behandlung. Wenn jetzt jemand feststellt, okay, ich war beim Arzt, habe diese Untersuchung gemacht, meine Werte sind nicht so gut, meine Gefäße fangen an zu verkalken, vielleicht gerade noch am Anfang oder schon auch fortgeschritten, was kann man tun?
Ich würde so gerne immer sagen, manche fragen mich dann, kann ich einen Entkalker schlucken? Sag ich, es wäre super, wenn wir wie quasi in unsere, in unsere Waschmaschine so einen Entkalker reingeben. Und es gab wirklich Leute, die schon Zitronensäure genommen haben und sowas, weil sie dachten, sie entkalken davon. Also wirklich schwieriges Thema. Das Problem ist, die Ablagerung, die man dann hat, die wird man nicht wieder komplett los. Aber man kann sie sehr gut stabil halten, auch durch Lifestyle. Natürlich gibt es dann auch entsprechend Medikamente, die diese Ablagerung stabil halten. Das entscheiden wir dann immer, je nachdem, wie diese Ablagerungen sind. Weil das Problem an den Ablagerungen ist ja nicht, dass das irgendwie unschön aussieht, wenn da eine Ablagerung ist. Und ich sehe das quasi mit dem Ultraschall. Zum Beispiel die Halsschlagader kannst du ja gut schallen. Dann siehst du da die Ablagerung, sieht nicht schön aus. Ist aber nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass die halt auch aufreißen können. Sowohl hier als auch am Herzen. Und wenn die sich aufreißen, dann kommt es zum Herzinfarkt oder halt zum Schlaganfall. Ja, somit muss man halt sehen, dass man diese Ablagerung stabil hält. Und es gibt enorm viele Menschen, die nehmen, sage ich immer, diese Ablagerung mit ins Grab, ohne drin zu sterben. Also man kann damit trotzdem noch alt werden. Aber spätestens dann muss man wirklich den Lifestyle ändern und eventuell sogar auch noch halt Medikamente schlucken.
Das heißt, das, was sich angesammelt hat, bleibt erstmal, also so richtig, sagen wir mal, rückwirkend kann man die Gefäße gar nicht mehr entkalken.
Nee, deshalb sage ich immer, Herzgesundheit beginnt, muss eigentlich schon im Kindesalter, eigentlich schon im Mutterleib beginnen, ja, weil das müsste eigentlich schon Basic Science für werdende Mütter sein, weil da beginnt schon die Herzgesundheit von deinem ungeborenen Kind, beginnt schon im Mutterleib, da wird es schon geprimed, ne, auch durch die ganze Epigenetik, die wir noch haben, die wir jetzt gar keine Zeit haben zu besprechen, das ist super spannend auch. Und je früher du anfängst, Herzpflege zu machen und dann kannst du wirklich gut verhindern, dass du gar keine Ablagerung hast. Wir wissen, dass es Bevölkerungsgruppen auf der Welt gibt, es gibt so Zimane-Indianer, das ist so eine indigene Bevölkerungsgruppe, die am Amazonas lebt. Und die erfreuen sich wirklich einer extrem guten Herzgesundheit. Die haben aber natürlich einen Lifestyle abseits der Zivilisation. Die jagen und sammeln, bewegen sich 10 bis 12 Stunden pro Tag. Die sammeln Beeren, die leben in guten sozialen Gemeinschaften, sind füreinander da. Und die hat man tatsächlich dem Kardiologen natürlich alle schon untersucht und in CTs gelegt, um zu gucken, ob irgendwo Ablagerungen sind. Die sind tatsächlich total gesund. Da gibt es keinen Diabetes und die haben kaum Ablagerungen. Der einzige Problem ist, dass sie an Infektionserkrankungen sterben. Deshalb werden die nicht wie die Centenarians quasi 100, sondern die sterben dann halt mit 80, aber die sind ablagerungsfrei. Da siehst du halt, was du machen kannst. Sie sind zwar genetisch gesegnet mit niedrigen Cholesterinwerten, aber der Lifestyle spielt halt eine riesige Rolle. Ne? Mhm. Wenn du jeden Tag, wir sitzen im Schnitt 7 bis 10 Stunden und die jagen halt 7 bis 10 Stunden. Ja? Und du gehst halt zu Rewe 5 Minuten oder 10 Minuten. Oder lässt die sogar nach Hause liefern, dann musst du gar nicht mehr raus.
Es ist alles zu bequem, das stimmt tatsächlich.
Ja, ja.
Was ich auch spannend finde, du hast einen interessanten Vergleich, da musste ich so ein bisschen schmunzeln, Haut versus Herz, weil wir ja gerade so ein bisschen dabei sind auch, was kann man tun oder wo kann man auch ein bisschen sensibilisieren, das Bewusstsein schaffen für dieses Thema. Und das hast du eigentlich ganz schön definiert. Wo ist da der Zusammenhang?
Ja, letztendlich ist unsere Haut strahlt auch, wenn unser Herz gesund ist. Ne? Mhm. Man weiß, dass vorzeitige Risikofaktoren wie Bluthochdruck und hohes Cholesterin machen sich auch an früheren Falten und Alterungsprozessen an der Haut tatsächlich sichtbar. Und zum Beispiel weiß man auch, dass wenn Männer ganz früh, also vor dem 30. Lebensjahr, graue Haare bekommen, haben die tatsächlich auch mehr Risikofaktoren, mehr Bluthochdruck und hohe Cholesterinwerte. Also tatsächlich, unser Äußeres ist ein ganz guter Spiegel von unserem Inneren, heißt es ja auch immer. Ne? Und irgendwie ist halt Skincare immer sexier als jetzt Herzgesundheit. Ja, das klingt irgendwie immer so nach Rheumadecke, ich weiß es auch nicht. Aber letztendlich spielt alles zusammen. Ja, und auch das natürlich, was du dir in dein Gesicht schmierst, hat auch einen Einfluss darauf. Ne? Thema Mikroplastik oder noch andere endogenen Disruptoren, die es ja gibt, die wir uns da in unserer Haut reinschmieren und die tendenziell aufgenommen werden können von deinem Körper. Also das ist eigentlich auch ein total interessantes Thema, ja.
Und ich meine noch den Vergleich, darauf wollte ich eben auch noch anspielen, aber das ist auch super spannend, was du sagst, wie lange wir uns mit dem Thema Beauty beschäftigen und wie viel wenig wir uns eigentlich mit dem Thema Herz beschäftigen.
Ja, angeblich anhand einer repräsentativen Umfrage hat ergeben, dass jede Frau durchschnittlich 40 bis 50 Minuten vor dem Spiegel steht und sich um ihr Äußeres kümmert. Mhm. Und das finde ich schon im Vergleich dazu, dass wir das nur 40% das schaffen, 150 Minuten Sport oder Bewegung pro Woche zu machen, finde ich das einen ganz, ganz schönen Kontrast irgendwie, ne? Dass uns das Äußere irgendwie doch extrem wichtig ist und das Innere oft vernachlässigt wird. Und das Gute ist aber, wenn du was fürs Innere tust, dann hast du auch einen schönen Glow, sage ich immer, nach dem Sport. Das ist, ich glaube, das macht ja auch super Durchblutung, ne? Da sprießen kleine Blutgefäße in der Haut und dann siehst du rosig aus. Und somit Herzpflege ist Hautpflege.
Aber vielleicht auch da jetzt dieses Bewusstsein zu haben, dass man Sport auch nicht macht, weil man es machen muss. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Schritt da in die richtige Richtung. Oder dass man sich nicht so ernähren muss, weil es irgendjemand sagt oder wieder irgendwo geschrieben hat, sondern dass man wirklich weiß, okay, ich tue mir selber da was Gutes und meiner Familie. Ich glaube, wenn man, und das ist ja auch dein Thema, dass du einfach sagst, für dieses Thema Frauenherzgesundheit, Herzgesundheit muss einfach viel mehr Aufklärung passieren. Und deswegen toll, dass du da bist. Das ist, glaube ich, einfach etwas, woran angeknüpft werden muss. Was würdest du dir dies hingehend noch wünschen? Also passiert da noch zu wenig bei uns in Deutschland, auf der Welt? Fängt das jetzt gerade an, kommt das ins Rollen? Ich meine, dein Thema ist es seit vielen, vielen Jahren und natürlich auch beruflich.
Ich habe schon das Gefühl, dass wir gesundheitsbewusster werden und dass das so ein bisschen in den Fokus gerät, weil natürlich allein auch durch die sozialen Medien sind wir alle vernetzter und hören dann, keine Ahnung, Mutter von der ist gestorben. Oder also, ne, also man hört viel mehr und macht sich dann vielleicht noch doch mal mehr Sorgen um seine Herzgesundheit. Insgesamt finde ich, läuft die Awareness noch ein bisschen unterhalb des Radars und ich würde mir natürlich irgendwie wünschen, dass wir eine konsequente Herzvorsorge hatten mit 50 oder 55, um einfach zu verhindern, dass wir so eine hohe Krankheitslast haben. Und natürlich würde ich mir auch wünschen, dass wir viel früher anfangen, Prävention zu machen, nämlich im Kindesalter. Dass es normaler ist, noch mehr Sport in der Schule zu haben. Dass gesunde Ernährung für jeden zugänglich ist. Dass es nicht so teuer ist, dass sich das jeder leisten kann. Ne? Und weil, wie gesagt, wenn du im Kindesalter schon übergewichtig bist, das hat auch einen Einfluss auf deine Herzerkrankung schon im mittleren Lebensalter, wirklich zwischen 40 und 60. Ne? Und somit, da wünsche ich mir noch viel mehr, es muss ganz großflächig halt irgendwie sein. Ne? Und da hängen wir noch so ein bisschen hinterher. Wir haben in Deutschland, schneiden wir nicht besonders gut ab in Relation, was wir für unser Gesundheitssystem ausgeben und wie unsere Lebenserwartung ist, sind wir ziemlich schlecht im europäischen Vergleich. Wir haben eins der besten Gesundheitssysteme und wir kümmern uns um alle, die in den Brunnen gefallen sind, extrem gut. Aber wir verhindern nicht, dass die in den Brunnen fallen. Und da würde ich mir viel mehr Prävention wünschen, dass man frühzeitig die Leute dazu aufruft, dass sie halt die Werte kontrollieren. Dann haben wir natürlich das Dilemma, dass die Krankenkassen nicht zahlen wollen irgendwie flächendeckend. Die sagen eher immer natürlich nur von denen, wo es nötig ist, wo was in der Familie ist. Aber ich sag halt, ich habe da eine andere Sichtweise, weil ich so oft sehe, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und das wirklich schlimme Schicksale sind, die man verhindern könnte.
Du kämpfst und brennst auf jeden Fall für das Thema, Katharina. Vielen, vielen Dank. Wir haben viel gelernt von dir. Wer jetzt sagt, möchte ich gerne mehr wissen, das ist auch genau mein Thema oder damit habe ich mich noch nie beschäftigt, möchte ich aber machen. Es gibt bald ein Buch auch von dir, heißt?
Das heißt Save Your Heart, also passend zu dem Thema, ne, wo ich letztendlich über einen herzgesunden Lifestyle aufkläre, wo alles, was wir eigentlich auch so besprochen haben, noch ein bisschen ausführlicher drin steht. Erstens,
viel recherchiert hast.
Sehr viel recherchiert.
Du stapelst jetzt sehr tief, sehr viel geforscht hast, recherchiert hast. Deine Familie musste viel auf dich verzichten. Es ist wirklich ein Herzensprojekt, wenn ich jetzt einmal in die Presse springen darf.
Ja, das stimmt. Liebe Jenny, danke, dass du das danke, dass du
ich weiß,
sagst.
Dass du selbst
es ist wirklich
machst.
Mein Herzensprojekt, weil ich finde, das fehlt irgendwie noch, dass man sowas mal nachlesen kann. Ich glaube, dass einem das viel Awareness gibt und auch ich hoffe, dass es vielen Frauen hilft. Es erscheint am 27.12. Das ist ein super Geschenk vor Weihnachten. Kann man dann in den Weihnachtsferien lesen. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn die Frauen noch aufgeklärter sind und wissen, was sie zu tun haben. Da habe ich auch nochmal erklärt, welche Vorsorgeuntersuchungen wann, ja, und was macht Sinn. Es sind Sportprogramme mit dabei, welchen Sport soll ich machen, wie viel, es sind Übungen dabei, es ist ein Trainingsplan sogar mit dabei zum Runterladen, also da hast du dann keine Ausrede mehr, Jenny.
Habe ich jetzt schon nicht mehr, ich bin into it. Katharina Hamm, vielen, vielen Dank.
Ja,
alles
vielen
Gute
Dank.
Für dich.
Danke für die Einladung.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Und damit ihr nichts verpasst, abonniert doch den Newsletter von Sunday Natural. Hier bekommt ihr mehr Infos zum Podcast, zu unseren Gästen und neuen Produkten. Ihr seid also immer vor allen anderen top informiert. Klickt gleich mal rein, sunday.de/newsletter.